Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Wellenempfängers und folgenden Themen. Je länger Konflikte andauern, desto eher passiert es, dass sie zumindest in der medialen Aufmerksamkeit in Vergessenheit geraten. Ein Beispiel hierfür ist der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt in der Westsahara. Radio Dreieckland hat dieses Thema aufgegriffen. Circa 2 Jahre ist es her, dass wir im Infomagazin Frohsinn zuletzt über die Seidenstraße und den Einfluss von China gesprochen haben. Im heutigen Beitrag spricht Autor und Journalist Philipp Mattheis unter anderem auch über die Rolle von der EU in diesem Projekt. Und im letzten Wellenempfänger lag der Schwerpunkt auf dem Thema Landraub. Radio Dreieckland hat sich dieses Phänomen in der Elfenbeinküste angesehen. Durch die heutige Sendung begleitet Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nora Niemetz. Der langwierige Konflikt in der Westsahara nimmt rückblickend bereits mit dem Beginn der Dekolonisierung und damit einhergehend der Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts des Volkes der Sahrawi seinen Lauf. Bereits 1975 führte dies zum Ausbruch eines bewaffneten Konflikts zwischen Marokko und der Polisario Front als zentrale Akteure. Auf einer Fläche, die dreimal so groß wie Österreich ist, gibt es keine Selbstverwaltung. Seit 50 Jahren lebt das geflüchtete Volk der Sahrawi in 4 großen Flüchtlingslagern mit der besonderen Situation, dass es sich um einen Staat im Exil handelt, dessen Basis die Flüchtlingslager sind. Fatma Mulai ist internationale Koordinatorin der Sahrawischen Jugendunion und leidenschaftliche Menschenrechtsverteidigerin. Sie hat ihr Leben dem Einsatz für die Rechte der Flüchtlinge gewidmet. Radio Dreieckland führte mit ihr ein Interview.
For us, it's in general, the Sahara conflict is a forgotten conflict, and very, very few knows about it. And now, as I remember, the first time when I come to Germany, and people ask me, where are you from? And I
say, für uns ist der Westsahara-Konflikt im Allgemeinen ein vergessener Konflikt, von dem nur sehr wenige wissen. Ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal nach Deutschland kam und die Leute mich fragten, woher kommst du? Und ich sage, Westsahara, und sie sagen, wo ist das? Okay, das ist im Norden von Afrika, südlich von Marokko. Wir haben die Atlantikküste und wir haben Algerien und Mauretanien als Nachbarn. Aber vor allem wegen des Konflikts weiß niemand davon. Und es gab sogar Leute, die dachten, dass die Westsahara nur der Süden von Marokko ist. Ein Teil von Marokko in gewissem Sinne. Aber als ich ihnen sagte, dass das nicht so ist, die Westsahara war schon vorher da. Sie ist ein Land, ein Gründungsmitglied der Afrikanischen Union und wird von mehr als 80 Ländern anerkannt. Aber hier in Europa weiß niemand etwas davon. Wie wir wissen, handelt es sich um einen sehr langen Konflikt. Und da der Konflikt eskaliert ist, wird jeder neue Konflikt zu einem alten Konflikt, wenn es einen neuen Konflikt gibt. Und mit der Zeit scheinen wir als Menschen zu vergessen. Vor allem Dingen, die nicht direkt mit uns in Verbindung stehen. Und selbst Leute, die von der Westsahara gehört haben, denken, dass es nur eine Wüste ist. Und wenn ich sage, nein, es ist nicht nur eine Wüste, es ist, ein Teil davon ist Wüste, aber es ist nicht nur Wüste. Die Westsahara ist ein reiches Land mit natürlichen Ressourcen und deshalb ist sie auch immer noch von ihrem Nachbarn besetzt und war bis vor kurzem noch eine spanische Kolonie. Wir sprechen hier von 50 Jahren. Es ist also erst seit kurzem so, dass wir jetzt bei der UNO sitzen und in der Versammlung über die Nichtautonomie unseres Gebietes sprechen und auf die Selbstbestimmung warten.
That's kind of telling the story of the forgotten people. Basically, it should be what it's like.
Im Grunde sollte es bei mir darum gehen, wie es ist, in einem Flüchtlingslager zu leben. Im Flüchtlingslager, im saharischen Flüchtlingslager. Denn ich komme zwar aus der Westsahara, aber ich komme aus einem Land, in dem ich noch nie war. Die Westsahara, wie wir in den besetzten Gebieten oder im Flüchtlingslager leben, wo ich geboren und aufgewachsen bin, bis ich zum Studium kam oder die Möglichkeit hatte, im Ausland zu studieren, ist durch eine große Mauer geteilt. Eine sehr lange Mauer von Norden nach Süden. Es ist also eine der längsten Mauern der Welt. Sie ist mit Millionen von Landminen übersät und trennt Familien voneinander. Als Marokko in die Westsahara einmarschierte, musste meine Familie in ein Flüchtlingslager fliehen. Sicher, im Grunde wissen nicht viele von der Mauer. Und die gibt es seit der Marokko-Invasion. Ich meine, nach der Invasion begannen sie vor einigen Jahren mit dem Bau einer Mauer, um die befreiten Teile, die der Polisario-Front unterstehen, von den besetzten Gebieten zu trennen, in denen sich die meisten Ressourcen befinden. Meine Familie wurde zwischen dem besetzten Gebiet und dem Flüchtlingslager aufgeteilt. Ich habe ein paar Mal versucht, nach Marokko zu kommen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich stehe auf einer Blacklist von Marokko. Das ist sicher. Aber mehr noch, Marokko lässt diejenigen, die mit der Polisario-Front in Verbindung stehen, nicht in die besetzten Gebiete. Und wenn man als Aktivistin unter der marokkanischen Besetzung lebt, ist es für einen noch schwieriger, den Alltag zu meistern. Es ist kompliziert, weil Marokko gegen grundlegende Menschenrechte verstößt. Und wenn man nur für eine freie Westsahara skandiert oder wenn du es in der besetzten Zone, wenn du da ein Zelt aufbaust, wirst du verhaftet. Niemand wird wissen, wo du bist. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du Glück und eine internationale Organisation sucht nach dir. Und Marokko muss etwas vorlegen, einige Informationen über dich, aber nicht viele Menschen haben das Glück. Es gibt Tausende von Sahrauis in den Gefängnissen von Marokko und ohne es zu wissen, ohne dass irgendjemand davon weiß, sind sie mit Strafen von lebenslänglicher Haft, 20 Jahren, 25 Jahren konfrontiert, nur weil sie zu einer Demonstration gegangen sind oder ein Zelt aufgebaut haben oder weil sie Free West und Sahara gerufen haben. Und so ist es dann in den besetzten Gebieten. Für uns im Flüchtlingslager, denn wir sind Flüchtlinge, aber wir sind keine MigrantInnen, denn das ist etwas anderes. In gewissem Sinne, also im Grunde genommen, wenn man in ein anderes Land auswandert, dann deshalb, weil man ein besseres Leben führen will. Aber wir mussten vor der marokkanischen Invasion fliehen. Um nicht getötet zu werden, mussten wir das Flüchtlingslager bauen und auf die Zusage der UNO warten. Die UNO hatte den Sahrauis versprochen, ein Referendum abzuhalten, bei dem die Sahrauis entscheiden können, ob sie einen unabhängigen Staat gründen, sich Marokko oder Mauretanien anschließen wollen oder was auch immer. Und
get an independent state, join Morocco, join Mauritania or whatsoever.
And to the best of your knowledge,
es ist nicht im Interesse der UNO. Beziehungsweise der größten Interessensgruppen. Es tut mir leid, dass ich darauf hinweisen muss, aber die Sahrauis glauben nicht mehr an die Rolle der UNO. Wir haben 30 Jahre auf ein Referendum gewartet, das nie stattgefunden hat. Wir waren im Grunde Spanien, als sie die Westsahara verließen. Die Westsahara war bis 1975 ein Teil Spaniens und bis vor kurzem war sie nicht einmal eine Kolonie, sondern eine Provinz Spaniens, die 53. Die 53. Provinz Spaniens. Das ist die Westsahara. Als sie uns verließen, haben sie den Norden geteilt. Und sie gaben den Norden an Marokko, den Süden an Mauretanien. Die Polisario-Front kam herein und musste gegen beide Seiten kämpfen. Dann unterzeichneten sie einen Waffenstillstand mit Mauretanien. Und Mauretanien zog ab und Marokko marschierte in die gesamte Westsahara ein. Sie bauten die Mauer, die den Süden, den Osten und den Westen trennt. Und während der ganzen Sache wurde das Flüchtlingslager errichtet. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde dieses Flüchtlingslager als eine Form des Widerstands, als eine Form des zeitweiligen Flüchtlingslagers errichtet. Wir sprechen über ein Flüchtlingslager, das vor fast 5 Jahrzehnten eingerichtet wurde. Wir sprechen über 50 Jahre und es war ein zeitlich begrenztes. Ich erinnere mich, dass meine Mutter und mein Vater mir sagten, dass sie dachten, wir würden 2 bis 3 Tage bleiben. Im schlimmsten Fall bleiben wir ein Jahr. Aber dann gingen die Tage weiter und das Leben ging weiter und nichts änderte sich. In der Westsahara beschloss die Polisario-Front, einen Waffenstillstand mit Marokko zu unterzeichnen, um das Referendum zu unterstützen. Im Jahr 2003 gab es dann Gespräche über den Baker-Plan, in dem die Polisario gerne 5 Jahre lang eine Autonomie hätten und dann ein Referendum abgehalten würde. Dieser Plan war nicht das, was wir unbedingt wollten. Es ging darum, irgendwie ein Referendum möglich zu machen. Und da würden wir dann eben auch noch mal auf unser Recht verzichten und weitere 5 Jahre warten, um dann das Referendum abzuhalten und zu entscheiden. Aber nach diesen 5 Jahren, 2008, ist wieder nichts passiert, denn Marokko hat das Referendum sabotiert und wir warten weiter. Wie ich bereits gesagt habe, gibt es diese UN-Mission in der Westsahara, MINURSO, und es ist die einzige Mission in der Welt, die nicht über Menschenrechtsverletzungen berichten darf. Wie kann man also eine Mission haben, die nicht über Menschenrechtsverletzungen berichten darf?
Das war ein Ausschnitt eines einstündigen Interviews, das Radio Dreieckland mit Fatma Moulay über den Westsahara-Konflikt geführt hat. In dem Podcast Voices of the Sahara gibt sie tiefe Einblicke in das Leben in den saharauischen Flüchtlingslagern, die in der rauen Wüste in der Nähe der befreiten Gebiete der Westsahara und an der Grenze zu den besetzten Gebieten Marokkos liegen. Sie macht deutlich, warum die Stimmen der Sahrauis dringend gehört werden müssen. Im heutigen Frosin-Eintrag befindet sich der Link zum Podcast. Von geopolitischen Strategien bis hin zu Soft Power. Die neue Seidenstraße ist mehr als nur eine Handelsroute. Als Seidenstraße wird ein altes Netz von Karawanenstraßen bezeichnet, die ursprünglich auf ihrer Hauptroute den Mittelmeerraum auf dem Landweg mit Ostasien verbindet. Thomas Klatnik von Radio Free FM sprach mit dem Autor und Journalisten Philipp Mattheis. Er erklärt, wie China durch dieses Projekt sein politisches und auch Wertesystem exportiert und wie die Reaktion der EU darauf aussieht.
Die neue Seidenstraße. Ein Projekt, das die Welt verändern könnte. China hat sich aufgemacht, nicht nur die eigene Wirtschaft, sondern auch die globalen Handelswege neu zu definieren. Mit der neuen Seidenstraße versucht das Reich der Mitte, seinen globalen Einfluss auszuweiten. Es handelt sich um ein umfassendes Netzwerk aus Eisenbahnlinien, Straßen, Seewegen und Infrastrukturprojekten, das sich von Ostasien über Afrika bis nach Europa erstrecken soll. Doch was steckt wirklich hinter dieser Initiative? Ist es eine Chance für eine engere Vernetzung und wirtschaftliche Entwicklung? Oder verbirgt sich dahinter ein strategischer Schachzug Chinas, um seinen Einfluss weltweit auszudehnen? Um ein tieferes Verständnis dieser komplexen Thematik zu erlangen, haben wir uns mit einem ausgewiesenen Fachmann ausgetauscht, dem Journalisten und Autor Philipp Mattheis. Als langjähriger Korrespondent hat er umfangreiche Erfahrungen vor Ort in China gesammelt, Zudem hat Matthijs die Entwicklung rund um die neue Seidenstraße intensiv verfolgt und analysiert. Für sein Buch »Die dreckige Seidenstraße« besucht er zahlreiche Projekte der neuen Seidenstraße, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Was ist die neue Seidenstraße?
Also ganz grob gesprochen würde ich sagen, die Seidenstraße oder die neue Seidenstraße ist so das erste große geopolitische Projekt Pekings. Und es beinhaltet im Prinzip Kredite an andere Länder, um Infrastrukturprojekte zu bauen, in erster Linie Infrastrukturprojekte. Und um somit eigentlich den Einfluss Pekings weltweit, aber auch die wirtschaftliche Macht und Stabilität Chinas damit zu garantieren.
Welche konkreten Fallbeispiele für Projekte gibt es in positiver wie in negativer Hinsicht?
Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe jetzt in meinem Buch versucht, die paar wichtige oder sehr drastische rauszugreifen. Und ich glaube, eines davon, was man unbedingt in dem Kontext nennen muss, ist Sri Lanka, weil die Kreditvergabe an Sri Lanka hat auch diesen Begriff der Schuldenfalle geprägt. Also Peking hat damals 2014 herum der Insel Sri Lanka einen Kredit gegeben, um einen Hafen zu bauen. Es geht auch noch um Flughafen und Straßen, aber so dieser Hafen von Hambantota war so, das ist so das Paradebeispiel dafür. Und wenige Jahre darauf ist dann Sri Lanka in Zahlungsschwierigkeiten gekommen, konnte also den Kredit nicht mehr bedienen und daraufhin hat man sich in Anführungsstrichen geeinigt, dass Peking jetzt den Hafen für 99 Jahre pachtet. Und das hat natürlich auch so ein bisschen so einen historischen Anklang an die Kronkolonie Hongkong, die von den Briten quasi gepachtet wurde für 99 Jahre. Und es ist natürlich ein sehr drastisches Beispiel, weil das quasi auch jetzt, der Verkauf von Staatseigentum war. Ja. Und das würde ich mal sagen, auf einem Spektrum von sehr negativ zu ja, positiv, glaube ich, ist Sri Lanka eines, das man nennen muss, weil das tatsächlich sehr weit, glaube ich, würde ich mal sagen, im negativen Bereich liegt. Ja.
In Sri Lanka wird ja auch die Colombo Port City als Teil der neuen Seidenstraßeninitiative gebaut. Das groß angelegte Entwicklungsprojekt zielt darauf ab, eine künstliche Stadt auf einer Fläche von etwa 269 Hektar vor der Küste von Colombo zu schaffen. Es soll ein Zentrum für Wohnen, Geschäfte, Tourismus und Handel werden und die Wirtschaft von Sri Lanka stärken. Die Kosten für das Projekt werden auf ca. 15 Milliarden Dollar geschätzt. Das sind ungefähr 17% des Bruttoinlandsprodukts von Sri Lanka. Seit 10 Jahren wird nun an dem Projekt gebaut. Ein Ende ist aber noch nicht wirklich in Sichtweite. Was ist deine Meinung dazu?
Also als ich 2022 dort war, war Colombo Port City noch im Aufbau. So ein recht megalomanes Projekt auch. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, was da genau daraus wird, wie sich das weiterentwickelt. Es ist bloß eigentlich angesichts der Größe und auch der Wirtschaftsstruktur von Sri Lanka wirkt das alles sehr megaloman. Also es gibt halt so Prospekte, wie das später mal aussehen soll. Und das erinnert dann eher so an die Skyline von Shanghai als an irgendwas, was man sonst aus Sri Lanka kennt. Und das ist natürlich, würde ich mal auch sagen, oft ein Kennzeichen von diesen chinesischen Investitionen, dass man eigentlich einfach versucht, das zu kopieren, was man im eigenen Land gemacht hat. Da hatte man spätestens ab 2010 einen massiven Bauboom und je größer, desto besser. Und es galt auch immer die Devise, wir bauen erstmal und dann kommen die Leute schon. Also man hat da sehr oft auch an der Nachfrage vorbeigeplant. Und das würde ich sagen, das hat man quasi exportiert, dieses Modell. Ja. Also das hat man auf andere Länder auch so angewendet, hat dann sehr megaloman geplant und jetzt stehen halt einfach viele von den Sachen leer und waren dazu noch teurer als gedacht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum man dann China auch den Vorwurf der Schuldenfallendiplomatie gemacht hat, weil das natürlich dazu geführt hat, dass sich viele dieser Länder für so mäßig sinnvolle Projekte sehr stark verschuldet haben und jetzt in der Abhängigkeit von Peking stehen und sozusagen aus diesem Win-Win-Verhältnis, wie Peking das Projekt immer verkauft hat, ist im schlimmsten Fall eigentlich auch ein Lose-Lose-Verhältnis geworden. Ja. Muss man auch anerkennen, also auch Peking hat davon nicht so wahnsinnig viel, wenn eine Schuldenkrise in den Staaten ausbricht, denen sie Geld geliehen haben.
Welche Fallbeispiele wären denn positiv?
Also, was ich recht erstaunlich fand bei meinen Recherchen, ist zum Beispiel das Engagement von China beim Hafen Piräus in Griechenland. Also da hat man nach der Griechenland-Krise, ist da Peking mit sehr viel Geld und Investitionsbereitschaft gekommen und besitzt jetzt, ich glaube, sogar eine überwiegende Mehrheit an dem Hafen. Und zumindest konnte ich da ich konnte eigentlich gar niemanden finden, der mir irgendwas Negatives darüber bezahlt hat. Also selbst die Gewerkschaften sind damit sehr happy, da wurden kaum Leute entlassen. Der Hafen funktioniert gut, der Umsatz ist gestiegen. Und das würde ich mal sagen, wir können nachher noch kurz darüber sprechen, warum das so ist, aber ich würde sagen, dass das schon so ein positives Beispiel ist. Und dann so in der Mitte siedle ich immer so Kenia an. Also in Kenia hat China eine Zugstrecke gebaut, die sollte ursprünglich gedacht vom Hafen Mombasa quasi mehrere Länder umspannen und sozusagen im Extremfall sogar eine Ost-West-Verbindung von Kenia nach Nigeria schaffen. Und das Projekt ist aber eigentlich ziemlich versandet. Also das hört jetzt irgendwo in der kenianischen Steppe, also endet diese Zugstrecke. Und sie ist relativ teuer. Es ist auch nicht so, dass sie groß genutzt wird. Auch beim Wirtschaftsverkehr hat man einige Fehler gemacht. Und da kann man sagen, ja, vielleicht rentiert sich das so in 10, 20, 30 Jahren. Vielleicht bringt das so Wirtschaftswachstum anhand der Infrastruktur. Aber bisher muss man sagen, gibt es wenig Positives über die Geschichte zu berichten. Ja, also das war teurer als geplant. Da ist wahrscheinlich auch sehr viel Geld in bei korrupten Politikern versickert und zumindest auch so die Anwohner, die direkt betroffenen Leute, haben da eigentlich wenig Positives darüber zu berichten.
Die vorherigen Beispiele haben klare positive oder negative Perspektiven aufgezeigt. Der Unterschied zu dem Projekt in Kenia ist also, dass es noch nicht klar ist, ob sich die Investitionen schlussendlich auszahlen werden.
Genau, ich würde sagen, da hat man so ein bisschen mehr, was man im Englischen so Due Diligence nennt, gemacht, also so ein bisschen mehr darauf geachtet, rentiert sich das wirklich? Und ich würde ganz allgemein, ist so ein bisschen mein Fazit, also ich würde mal sagen, je kleiner die Marktwirtschaft ist und je schwächer die demokratischen und rechtsstaatlichen Strukturen in dem Empfängerland sind, desto problematischer sind auch die Kredite aus Peking. Ja? Also wir hatten ja zum Beispiel jetzt auch in Deutschland vor einem Jahr eine große Diskussion über eine Beteiligung eine relativ kleine Beteiligung von chinesischen Konzernen am Hamburger Hafen. Ich glaube, ich fand es gut, dass man jetzt dem gegenüber aufmerksamer ist, aber das war tatsächlich auch ein bisschen von Hysterie geprägt. Ja? Also wenn jetzt die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt wie Deutschland, die wird jetzt nicht gleich unterwandert, wenn dann ein chinesisches Unternehmen ein paar Millionen investiert. Aber in dem Fall von Sri Lanka oder Laos, was ich mir auch angeschaut habe, ist das natürlich schon ein Problem. Ja? Und wenn solche Länder einen 3 Milliarden Kredit aufnehmen, dann nimmt das einen ziemlich großen Posten in deren Staatshaushalt ein. Und dann würde ich schon von einer Abhängigkeit sprechen. Sprich, und plus, was immer dazu kommt, ist einfach die Korruption in den entsprechenden Empfängerländern. Ja? Und da hat halt Peking auch relativ wenig Hemmungen, gegen Korruption vorzugehen, sondern da ist man einfach knallhart zielorientiert. Wenn man den Auftrag haben will, dann schmiert man eben.
Inwieweit versucht China, sein politisches und Wertesystem durch die neue Seidenstraße in andere Länder zu exportieren?
Also die Frage ist nicht so ganz klar zu beantworten. Das liegt daran, dass wir die Verträge nicht kennen, die sind nicht öffentlich, wir wissen nicht genau, was da drin steht. Man ist da so ein bisschen auf Mutmaßungen angewiesen. Aber ich würde mal ein Beispiel sagen, also wenn man sich zum Beispiel so das Abstimmungsverhalten bei UN-Resolutionen anschaut, wie Länder stimmen, die Geld von Peking bekommen haben, dann merkt man zum Beispiel, dass die natürlich alle nicht Taiwan anerkennen. Okay, das sind tatsächlich nicht mehr viele Staaten, sind glaube ich noch 8 oder 9, aber da wird aber trotzdem auch Druck ausgeübt. Und zum anderen, woran man es auch sieht, ist zum Beispiel die Behandlung der Uiguren, und wenn da irgendwie Resolutionen zur Abstimmung stehen, dann stimmen auch viele islamische Länder, die eigentlich sonst gerne eine panislamische Solidarität beschwören, gegen irgendwelche Resolutionen, die Peking nicht genehm sind. Also deswegen glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass in diesen Verträgen auch Klauseln drin sind, die eine gewisse Pro-China- oder Pro-Peking-Positionen beinhalten, dass die Länder diese eingehen sollen. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, aber die sind jetzt nicht so, das ist mehr so eine Art Softpower. Also ich sage mal, China versucht natürlich Softpower auszuüben. In Kenia zum Beispiel sieht man das auch daran, dass es einfach auch chinesische Fernsehsender gibt, die im Sinne der kommunistischen Partei berichten. Ja. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen schwer zu fassen, das sind nicht immer so klare Daumenschrauben, die anliegen, aber es liegt schon, die Vermutung liegt schon sehr, sehr nahe, dass Peking auch politisch sich für das Geld bezahlen lässt. Ja.
Das konnte man ja auch 2017 in Griechenland beobachten, wo eine EU-Resolution zur prekären Menschenrechtslage in China blockiert wurde. Unter Softpower versteht man die Fähigkeit eines Landes, durch Anziehungskraft und Überzeugung Einfluss auf andere zu nehmen. Softpower setzt im Gegensatz zu Hardpower nicht auf Zwang oder finanzielle Mittel. Stattdessen werden Kultur, Werte und Diplomatie verwendet, um ein Ziel zu erreichen. Kann man von China als einem Systemrivalen des Westens sprechen?
Das würde ich mittlerweile auf jeden Fall. Und ich glaube sogar der Systemrivale. Ich meine, jetzt der Konflikt mit Russland ist jetzt augenscheinlicher, aber also die tatsächliche ideologische wie wirtschaftliche Herausforderung ist gegenüber China gegeben, weil China eben auch mit seinem System, mit seiner Herrschaftsstruktur, aber auch mit seiner Wirtschaftsstruktur einfach auch sehr, sehr erfolgreich ist. Ja. Und das sieht man gerade in Ländern des sogenannten globalen Südens auch sehr deutlich. Man sieht es auch, wie sich diese Länder heute im Ukraine-Konflikt positionieren. Also Stichwort alles, was unter das Label BRICS Plus fällt. Da sieht man schon sehr deutlich, dass sich dort ein neuer Pol gebildet hat und den führt, würde ich sagen, China an. Also da ist China auf jeden Fall einfach, das ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wächst zwar aktuell mit einem kleinen Schluck auf, ja, aber im Großen und Ganzen immer noch stark wachsend. Und eben auch, und das ist, glaube ich, die neue Seidenstraße, eben mit dem Auftrag oder mit dem Willen, da auch expansiv vorzugehen.
Unter den BRICS Plus versteht man die Erweiterung der BRICS-Organisation um weitere aufstrebende Volkswirtschaften neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Seit Jahresbeginn 2024 gehören nun auch Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Äthiopien zu der internationalen Organisation. Italien hat seine Absichtserklärung zur neuen Seidenstraße letztes Jahr nicht erneuert. Welche Reaktionen kann man seitens der EU und ihrer Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht erwarten?
Ja, also ich glaube, man hat sich im Zuge des Ukraine-Konflikts und vor allem auch durch den Druck aus Washington, da hat man sich unter Druck gesehen, sich da klarer zu positionieren. Und ich glaube auch, dass Italiens Nichterneuerung, diese Absichtserklärung, letztlich auf Druck der USA zustande gekommen ist. Man muss bloß, glaube ich, auch wissen, dass weder das eine noch das andere besonders viel bedeutet. Also weder der offizielle Beitritt zur neuen Seidenstraße heißt besonders viel, als auch der Austritt. Ja, das sind letztlich, wie du es auch gesagt hast, das sind Absichtserklärungen, die nicht unbedingt an irgendwas Bindendes für sich haben. Ja. Und dass man sich jetzt natürlich seit 2022 in Europa quasi sich versucht, mehr im westlichen Lager zu sammeln. Ich glaube, auch das gehört dazu, dass man da ein bisschen klarer Fahne zeigt und Stellung bezieht. Ja. Wie nachhaltig das sein wird, das muss man noch sehen. Aber aktuell ist das auf jeden Fall der Trend, würde ich sagen.
Die EU hat ja auch ein ähnliches Projekt wie die neue Seidenstraße aufgelegt und will unter dem Namen Global Gateway 300 Milliarden Euro in den Sektoren Digitales, Energie und Verkehr investieren. Hat das nach deiner Ansicht Aussicht auf Erfolg?
Ich bin da etwas skeptisch noch, weil mir noch nicht so ganz klar ist. Also es leuchtet natürlich ein, dass man jetzt dem etwas entgegensetzen will. Ich sehe da bloß noch nicht eine Form der Koordination und ich bin mir auch nicht sicher, ob man, sagen wir mal, was aus den in Anführungsstrichen Fehlern gelernt hat der Entwicklungspolitik. Ja. Also gerade in vielen diesen Schwellenländern, die ich besucht habe, ist man tatsächlich nicht so wahnsinnig gut, auf EU und USA zu sprechen. Das, ich will das gar nicht werten, ja, also das hat manchmal auch falsche Gründe. Aber dort sagt man halt einfach, das Geld aus Peking kommt halt unkompliziert, es kommt sehr schnell, wir müssen dafür keine Auflagen erfüllen, wir müssen nichts privatisieren, müssen keine Umweltstandards erfüllen, müssen sonst nichts machen. Wir unterzeichnen einfach den Vertrag und das Geld kommt und wir kriegen dieses Projekt. Ja. Während es mit Geld aus der EU immer mit sehr viel Bürokratie und bestimmten Auflagen verbunden ist. Wie gesagt, das will ich nicht werten, das mag in sehr vielen Fällen auch sehr gut und richtig sein. Nur, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, dass jetzt das chinesische Projekt nie so erfolgreich gewesen wäre, wenn es nicht auch die Nachfrage in diesen Ländern gegeben hätte. Und da wäre ich noch etwas skeptisch, ob man da in Europa sich wirklich dem da eine Konkurrenz schafft.
China steckt momentan ja mitten in einer Immobilienkrise. Erst vor kurzem wurde die Liquidierung des größten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande von einem Gericht in Hongkong angeordnet. Könnte das dazu führen, dass die Gelder für die neue Seidenstraße in der Zukunft in Gefahr sind?
Also man sieht eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass das Geld dort nicht mehr so locker sitzt. Also dass zwar noch Kredite vergeben werden, aber die Kreditsummen zurückgehen. Und das ist, sage ich mal, auch weniger jetzt so große Infrastrukturgebäude sind, sondern da geht es dann eher auch mal um digitale Infrastruktur oder andere Plattformen, Internetplattformen, die vielleicht nicht ganz so teuer, nicht so groß sind, aber halt so ein bisschen im kleinteiligeren Bereich anzusiedeln sind. Also das sieht man jetzt schon. Und man sieht es natürlich auch in China. Ich glaube, man hat dort einfach auch schon vor ein paar Jahren gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist. Also das hängt mit der Verschuldung zusammen, die sehr stark gestiegen ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich auch in Peking, es ist den Leuten nicht verborgen geblieben, dass irgendwie im Land manche Geisterstädte rumstehen und Brücken ins Nirgendwo führen. Und dass das also so gesagt Exzess in Richtung Bauboom gab. Ja. Und das, glaube ich, das ist jetzt schon am Abflauen und das sieht man auch im Ausland, dass man da ein bisschen zurücktritt. Ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer, damit jetzt irgendwie da den großen Crash zu sehen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Deutungen oder Prophezeiungen. Ich glaube tatsächlich, dass man das ganz gut unter Kontrolle hat und da versucht eben kontrolliert ein bisschen Luft aus dem Sektor zu lassen. Da den Schuldenstand abzubauen. Und das sieht man eben auch im Ausland.
Es ist wichtig, die neue Seidenstraßeninitiative von China differenziert zu betrachten. Angesichts ihres enormen Umfangs mit über 145 Ländern, die Absichtserklärung unterzeichnet haben. Trotzdem bleibt die Kritik an den Projekten, die unter dem Schirm der neuen Seidenstraße finanziert werden, bestehen. Neben den im Interview besprochenen Punkten wird insbesondere bemängelt, dass chinesische Unternehmen, denen die Aufträge erteilt werden, ihre eigenen Arbeiter aus China mitbringen, was den wirtschaftlichen Nutzen für die betroffenen Länder mindert. Zusätzlich werfen einige Menschenrechtsorganisationen China angesichts dieser Projekte auch Menschenrechtsverletzungen vor. Ob und wie erfolgreich Chinas neue Seidenstraßeninitiative sowie konkrete einzelne Projekte sein werden, das wird die Zeit zeigen.
Zu hören war ein Interview über Chinas neue Seidenstraße. Die Links zu zwei weiteren Weltempfängern mit dem Thema Seidenstraße sind im heutigen Frosin-Eintrag hinterlegt. Bereits im letzten Weltempfänger gab es drei Beiträge zum Thema Landraub. Der folgende vierte Beitrag führt uns nun nach Afrika in das Land Elfenbeinküste. Seit gut zwei Jahren wird in der Millionenstadt Abidjan an einer 37 Kilometer langen, als Metro bezeichneten S-Bahn-Linie quer durch die Stadt gebaut. Zu Beginn des Baus war von ca. 13.500 Personen die Rede, die aufgrund der geplanten Strecke umgesiedelt werden müssen. Jedoch scheint diese Zahl nun deutlich höher zu sein und die Betroffenen bleiben im Hinblick auf Landrechte außen vor. Lars Springfeld von RDL sprach in Abidjan mit Alassane Dicko vom Netzwerk Africa Europe Interact und mit dem Taxifahrer Kwame Kasi Celeste, dessen Haus für das Projekt weichen musste.
Bonjour, moi c'est Kwame Kasi Celestin, dit Watas.
Hallo, ich bin Kwame Kasi Celestin, genannt Watas. Wir sind gerade auf meinem kleinen Grundstück, wo ich seit fast 40 Jahren lebe. Eines Tages kam das Problem mit der Metro und sie haben mich hier vertrieben. Das trifft mich wirklich hart.
Es ist früher Abend im Dezember 2023. Wir treffen Watas auf seinem Grundstück im Stadtteil Abobo. Oder dem, was davon noch geblieben ist. Ein knapp 10 Meter breiter Streifen zwischen einem Bauzaun und den Mauern der angrenzenden Häuser. Wir, das sind Alassane, ein Mitstreiter vom Netzwerk Afrique Europe Interact, und ich. Ich bin Lars und ebenfalls bei Afrique Europe Interact aktiv. Im Dezember war ich für eine Besuchsreise in der Elfenbeinküste.
Lars, merci pour l'occasion que tu nous donnes.
Hallo Lars, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ich bin Alassane Diko. Ich bin bei Afrique Europe Interact für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Zurzeit bin ich in der Elfenbeinküste, wo ich Familie habe.
Alassane hatte mir über den Bau der Metro in Abidjan erzählt. Ab 2022 mussten zahlreiche Häuser den beginnenden Bauarbeiten weichen. Auch Watas, ein alter Freund von Alassane, ist betroffen. Nun haben wir die Gelegenheit, mit ihm darüber zu sprechen.
Ich wohne prekär und all meine Kinder und meine Frau sind aufs Dorf gezogen. Nur ich bin geblieben. Noch immer warte ich auf Hilfe. Das ist mein Problem gerade.
Merci. Vous avez déjà nous expliqué un peu ton situation. Et qu'est-ce que tu peux dire encore?
Kannst du uns sagen, was genau am 29. November 2022 passiert ist? Was ist in dieser Nacht, an diesem Ort, an dem wir jetzt sind, passiert?
Voilà, effectivement.
Am 29. November 2022 zwischen 16 und 17 Uhr kamen die Maschinen. Sie meinten, sie hätten ja schon gesagt, dass ich gehen soll. Sie seien gekommen, um alles abzureißen. Ich sage, nein, man hat mir gesagt, dass ich gehen soll, aber auch, dass sie mir einen anderen Ort geben würden, wo ich hingehen kann. Bisher habe ich nichts bekommen. Wenn ihr mein Haus abreißt, wo soll ich dann wohnen? Sie haben mir nicht zugehört und gemacht, was sie tun mussten. Sie haben alles abgerissen. Ich bin in einer Baracke auf meinem Grundstück geblieben, bis heute.
Besonders getroffen hat mich, dass sie am Abend gekommen sind. Wenn so etwas morgens passiert um 7 oder 8 Uhr, ist es auch schlimm, aber man kann es verstehen. Er hätte Zeit, sich zu organisieren und seine Sachen wegzubringen. Aber gegen 5 Uhr am Nachmittag mit dem Bagger zu kommen, das ist echt heftig. Sie haben alles zerstört. Das Haus, die Bäume, selbst seine Tiere sind weg. Nach allem, was er sich hier aufgebaut hat. Das hat mich wirklich schockiert.
Alassane, du hast mir erzählt, dass dieser Ort hier sehr bekannt ist. Du warst selbst regelmäßig hier. Wie war es hier früher und wie kann man es mit der Situation heute vergleichen?
Bon, moi je connu cet espace de arbres, de fleurs, des oiseaux.
Ich kenne diesen Ort. Es war ein Ort mit Bäumen, Blumen, Vögeln, Enten, Hühnern, Obstbäumen.
C'est un espace qui était grand. C'est un espace de vie. Les samedis, dimanche.
Es war ein weitläufiger Ort, ein Ort voller Leben. Samstags und sonntags kamen viele Leute aus dem Viertel hierher, um frische Luft zu schnappen. Es war ein offener Ort, eine Art öffentlicher Park. Watas hat als Bauer hier in der Stadt wirklich ein Ökosystem geschaffen. Die Leute kamen zur Erholung. Seit 1997, 98 sind wir hierher gekommen, die Leute aus der Nachbarschaft. Alle kannten den Ort.
Und wie hast du erlebt, was in der Nacht am 29. November 2022 hier passiert
ist? Surpris, je me suis dit peut-être je me suis trompé de lieu parce que c'est pas ici que je voyais.
Als ich hierher kam, war ich überrascht. Ich dachte, vielleicht bin ich am falschen Ort, denn es war nicht der Ort, den ich kannte. Ich sah Absperrungen, Ruinen. Vorher waren hier zwei oder drei Zimmer. Es gab eine Toilette für die Besucher. Man hörte die Vögel singen, es gab kleine Tiere. Es war wirklich ein lebendiger Ort. Jetzt ist es eine Müllhalde geworden. Alles ist kaputt. Alle seine Sachen, Tische, Stühle, sein Werkzeug, sein Ventilator, seine Kleidung und persönliche Gegenstände, alles war draußen im Regen verstreut.
Wattas, glaubst du, dass du für das, was die Behörden dir angetan haben, Gerechtigkeit finden wirst?
Das ist ein Problem des Staates, aber wir können nicht gegen den Staat vorgehen. Ich verlange, dass man mir zumindest eine Unterkunft gibt, wo ich mit meiner Familie leben kann. Das ist alles, was ich verlange. Das ist mein Anliegen.
Donc à ce niveau-là, il y a vraiment à se poser des questions. Les gens qui ont déguerpi comme lui, qui n'ont pas le papier de
Hier muss man wirklich die Dinge hinterfragen. Viele Leute wurden vertrieben, aber haben keine Papiere für den Landbesitz, so wie er. Aber auch wenn ihnen das Land nicht offiziell gehört, sind sie immer noch Bürgerinnen. Sie haben sich etwas aufgebaut. Man muss sie also entschädigen. Aber die Entschädigung, die man ihm angeboten hat, war nicht vergleichbar mit dem, was andere Vertriebene bekommen haben. Für all seine Arbeit, für diesen gelebten Umweltschutz, haben sie ihm 350.000 Francs CFA angeboten. Das sind etwa 550 Euro. Damit kann er sich nirgendwo ein Haus leisten, auch nicht in diesem ärmeren Viertel.
Avec ça, il ne peut pas aller prendre une maison quelque part, même dans ce quartier populaire.
Und hast du die 350.000 Francs erhalten?
Sie haben es mir versprochen, auch wenn das, was Sie mir genommen haben, mehr wert ist als das. Sie haben mich gebeten, Fotos zu machen und Ihnen zu schicken, also habe ich Fotos gemacht und geschickt. Seitdem haben Sie sich nicht mehr gemeldet. Ich bin immer noch hier, in einer Baracke, die ich neu gebaut habe. Damit schlage ich mich durch. Das Geld fehlt noch immer.
Aber das ist jetzt mehr als ein Jahr her. Und glaubst du, dass du am Ende etwas bekommen wirst?
Also manche haben eine Entschädigung bekommen. Das ist alles, was ich verlange. Die einen haben etwas bekommen, andere nicht. So geht es weiter.
En tout cas, ce que je peux ajouter là, c'est que selon le communiqué officiel du gouvernement, du ministère des Constructions et des Infrastructures,
genau, ich kann auch hinzufügen, dass laut einer offiziellen Mitteilung der Regierung, des Ministeriums für Bauwesen und Infrastruktur, alle, die vertrieben oder enteignet wurden, erfasst und bereits entschädigt wurden. Das bedeutet also, er bleibt außen vor. Diejenigen, die noch klagen und sich beschweren, stehen auf der Liste der Vergessenen. Der Liste der Niemande.
Gut, aber wie können wir für die Rechte der Vertriebenen kämpfen, die außen vor bleiben?
Bon, qu'est-ce qu'on peut faire en matière de lutte? Il faut savoir que quand même, comme j'ai dit, nous on est avec notre frère Wattas.
Was können wir tun? Zuerst einmal, wir sprechen hier mit unserem Bruder Wattas, aber tausende Menschen sind von diesem Projekt betroffen. Diejenigen, die sichtbar sind, haben eine Vereinigung der Vertriebenen gegründet. Aber um in dieser Vereinigung zu sein, brauchst du Papiere über das Land, das sie dir genommen haben.
Ja, das ist das Problem.
Genau, er selbst ist seit 40 Jahren hier. Mehr als 30 Jahre Arbeit, Mühe, Bewirtschaftung, auch wenn ihm das Land nicht gehört. Selbst die Stadt weiß, dass Wattas hier ist. Und von heute auf morgen wird er geräumt. Rein menschlich und moralisch ist das unerträglich. Die Vereinigung der Vertriebenen kann nichts für ihn tun. Er ist zwei- oder dreimal in ihr Büro gegangen, aber er hat keine Papiere, um zu zeigen, dass das Land ihm gehört. Er kann nicht berücksichtigt werden.
Wattas, kennst du andere Leute, die in der gleichen misslichen Lage sind wie du?
Ja, ich kenne andere. Nachdem ihr Hab und Gut zerstört wurde, sind viele weggegangen. Oft treffen wir uns dort im Büro. Aber da sie immer sagen, wir sollen warten, geht jeder seiner Wege. Ich bin hier, aber die anderen sind weggegangen.
Das Büro der Behörde, die für den Bau der Metro zuständig ist?
Genau, das Büro der Metro. Ich war schon mehr als dreimal dort. Wenn ich dort hingehe, es ist immer das Gleiche. Ich bin dort, dann warte ich darauf, dass sie mich eines Tages anrufen. Denn das haben sie mir gesagt, ich soll warten und mich gedulden. Sie werden mich anrufen. Heute bin ich hier und warte noch immer.
Das ist eine große Ungerechtigkeit. Aber was denkst du über den Bau der Metro? Ist es trotzdem eine gute Sache?
Als sie ankündigten, die Metro zu bauen, fanden wir das gut, denn es ist ein sehr wichtiges Projekt für unser Land und besonders für uns, die wir mit dem Bus zur Arbeit fahren. Die Metro wäre eine große Verbesserung, nur dass wir ohne Entschädigung vertrieben wurden, das ist es, was uns wehtut. Abgesehen davon unterstützen wir den Bau der Metro.
Comme l'a dit Ouattas, c'est un projet utile, à vrai dire, parce que Abidjan a beaucoup de problèmes d'embouteillage de rues. Il y a toujours de nouvelles routes, mais toujours il y a encore plus de voitures. Mais le transport public est un véritable calvaire. Il y a un système de bus.
Wie Watter sagt, ist es ein nützliches Projekt, denn Abidjan hat große Probleme mit verstopften Straßen. Zwar werden immer neue Straßen gebaut, es gibt aber auch immer mehr Autos. Und auch der öffentliche Nahverkehr ist eine Qual. Es gibt ein System von Stadtbussen, die aber immer voll sind. Es gibt Leute, die haben um 17 Uhr Feierabend, aber kommen erst spät nachts um 23 Uhr oder um Mitternacht nach Hause. Und früh um 5 oder 6 Uhr müssen sie wieder los. Es gibt also einen unmittelbaren Bedarf für die Metro. Es ist eine wirkliche Verbesserung für die Stadt. Und Abidjan ist eine sehr, sehr große Stadt mit 6 bis 7 Millionen EinwohnerInnen. Die Straßen können nicht alles tragen.
Aber, wie ich sagte, es ist der Seite des Accompagnements, die Desagréments sociaux. Die erste Phase war nicht noch so, sie haben bis zu einem Niveau gekauft. Mais après, ils sont venus pour en casser encore. Ils vont faire un espace vert.
Das Problem ist die Sozialverträglichkeit. In der ersten Phase war es noch nicht so. Sie haben bis zu einem bestimmten Punkt abgerissen, aber dann sind sie gekommen, um noch mehr abzureißen, um eine Grünfläche auf beiden Seiten der Schiene anzulegen. Aber Watters hatte diese Grünfläche bereits angelegt, auf einer Länge von fast 200 Metern und 100 Metern Breite. Auch wenn ihm das Land auf dem Papier nicht gehört, aber er hat es bewirtschaftet. Und jetzt sagen sie, dass das, was sie abgerissen haben, zu einer Grünfläche werden soll. Normalerweise, in einem sozialverträglichen Projekt, hätte man ihn und seinen Garten in das Projekt integrieren können. Dann könnte er weiterhin hier leben.
Lui, on peut le récupérer dans le projet pour s'occuper de l'espace vert. Donc il a encore sa place de vie. C'est-à-dire, c'est un projet, c'est vrai.
Das heißt, ja, es ist ein wichtiges Projekt, auch im wirtschaftlichen Sinne. Es soll die Stadtbevölkerung entlasten durch eine Verbesserung des Verkehrs. Aber ein gewisser Teil der Bevölkerung ist negativ betroffen und findet sich nun in prekären Verhältnissen wieder. Und das wirkt sich negativ auf das soziale Leben insgesamt aus.
Watas, vielleicht willst du zum Abschluss noch etwas sagen. Was wünschst du dir jetzt?
À présent, je souhaite que j'ai toujours dit de m'aider et c'est ce que je compte qu'on me fasse.
Ich wünsche mir konkrete Unterstützung für einen besseren Ort zum Wohnen, damit ich meine Kinder zu mir holen kann. Denn bis jetzt sind meine Kinder nicht bei mir. Das belastet mich sehr. Ich arbeite als Taxifahrer, aber in meinem Alter ist es nicht mehr wie früher. Ich bitte den Staat, dass jeder wenigstens das Nötigste bekommt. Das ist es, was ich verlange, dass man mir dabei hilft, damit ich mich neu einrichten und in meiner Familie, meinen Freunden zusammen sein kann, so wie früher. Das ist alles.
Zu hören war ein Beitrag von Lars Springfeld, der in der Elfenbeinküste den Landraub in der Stadt Abidjan unter die Lupe genommen hat. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Wellenempfänger und CC-Musik von Laubeer. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fo.at oder cba.media. Gestaltet und moderiert wurde der Wellenempfänger von Nora Niemetz. Danke fürs Zuhören.